Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Wiebke Brenneisen.
Und ich bin Carsten Böning.
Im ersten Teil der Folge, der delirante Patient, was tun, haben wir uns diagnostische Strategien überlegt und sind auf die, wenn man so sagen will, Erstlinientherapie des Delirs eingegangen, eben die der nicht-medikamentösen Therapie. Im heutigen zweiten Teil möchten wir uns der rein medikamentösen Therapie widmen. Und hier meinen wir nicht die Kausaltherapie einer möglichen Delirursache, wie beispielsweise eben eine Antibiose bei einem bakteriellen Infekt, sondern wir meinen die pharmakologische Therapie der Delirsymptome. Und wie das Wort schon impliziert, ist es eben eine rein symptomatische Therapie des Delirs. Mein heutiger Gast ist Carsten Böning. Er ist Facharzt für Anästhesie und Facharzt für Neurologie und hat sich zusätzlich auch noch das Thema Delir zu seinem Steckenpferd gemacht. Und ja, mit dieser Kombination, lieber Carsten, liegt es wirklich nahe und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, dass wir uns über dieses spezielle Thema unterhalten. Und vielleicht hast du Lust, selbst noch ein paar Sätze unseren Zuhörerinnen und Zuhörer über dich zu sagen.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ein bisschen wurde ich ja jetzt schon vorgestellt. Ich habe erst tatsächlich eine Facharztausbildung zum Neurologen gemacht, bin dann über die Intensiv- und Notfallmedizin in die Anästhesie reingeschlittert und bin jetzt seit 2017 als Oberarzt in der Anästhesie- und Intensivmedizin am Zellitin-Krankenhaus St. Vinzenz in Köln angestellt. Und dort habe ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen zusammen ein multiprofessionelles Delir-Team aufgebaut.
Super. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ich sagte ja schon, die medikamentöse Therapie im Delir eigentlich nur zweite Wahl. Also eigentlich haben wir heute eine kurze Folge, würde ich sagen, ne, und machen dann schnell Feierabend.
Ja, man muss schon ein bisschen kleinlaut sagen, es ist nicht die wichtigste Folge in dieser Reihe, ne? Das ist tatsächlich eine Take-Home-Message. Es wird sicherlich einige ärztliche Kolleginnen und Kollegen geben, die die Liste durchgucken und sagen, ach, ich höre mir mal nur die Folge über die medikamentöse Therapie an, dann habe ich meinen Job getan. Den Zahn muss ich euch leider ziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tatsächlich, wie die Wiebke schon erwähnt hat, ist die Therapie des Delirs eigentlich dreistufig und die medikamentöse Intervention ist erst die dritte Stufe. Das heißt, als allererstes muss man sich immer fragen, warum hat mein Patient denn jetzt ein Delir? Nach einer mutmaßlich behandelbaren Ursache gucken und eine kausale Therapie einleiten. Die zweite Stufe ist die nicht-medikamentöse Therapie, also Patient einfach mal, wenn er unruhig wird, aus dem Bett raus mobilisieren, das OP-Hemd ausziehen, was manchmal noch am dritten, vierten postoperativen Tag am Patienten ist, und den Pyjama aus dem Schrank holen, solche Sachen. Und die medikamentöse Therapie kommt tatsächlich dann erst bei Versagen von Stufe 1 und Stufe 2.
Genau, was ist nicht, du hast das gerade ein bisschen geschmälert, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil es ja durchaus wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, weil es ganz, ganz viele Unsicherheiten da noch gibt. Und in welchen Fällen, wenn du das einmal sagen kannst, macht es denn Sinn, beziehungsweise ist es wirklich auch wichtig, dass wir unsere Medikamente zur Symptomkontrolle einsetzen?
Genau, also was man wissen muss tatsächlich ist, dass es keinerlei Evidenz dafür gibt, dass irgendeine neuroleptische Therapie das Outcome des Patienten verbessert. Das heißt, die verkürzen nicht die Dauer des Delirs, die verringern nicht die Inzidenz der Delirien, sondern es ist eine reine Symptomkontrolle, wie du schon gesagt hast. Das heißt, wir müssen schauen, hat der Patient in dieser Situation so belastende Symptome, die ich anderweitig nicht kontrolliert kriege, dass eine Therapie indiziert ist. Symptome sind in der Regel entweder psychotisch Erleben, also Halluzinationen, paranoide Gedankeninhalte oder psychomotorische Unruhe, Agitation. Das sind so die beiden Hauptgruppen, mit denen wir uns da beschäftigen und die wir unterschiedlich medikamentös angehen können.
Genau, da hatten wir auch das Bild aus der letzten Folge dieses Patienten im hyperdynamen Delir. Stichwort Hilfepolizei, ne, derjenige, der wirklich dann außer Rand und Band ist auf der Station, ganz, ganz viel Personal bindet. Und da ist es aber auch medizinisch sinnvoll, wie du ja gerade gesagt hast, und notwendig, dass wir da eingreifen, um das ein bisschen zu dämpfen. Welche Medikamentengruppen kommen denn generell in Frage?
Also wir haben natürlich einmal die Neuroleptika mit verschiedenen Untergruppen. Da gibt es wiederum die typischen Neuroleptika. Die wiederum unterteilen sich in hochpotente und niederpotente Neuroleptika, je nach Ausmaß der antipsychotischen Wirksamkeit. Hochpotent wäre zum Beispiel das Haloperidol, was jeder kennt. Niederpotent wären Melperon oder Pipamperon. Dann haben wir die moderneren atypischen Neuroleptika und letztendlich arbeiten wir in der Deliertherapie auch ganz gerne mit zentral wirksamen Alpha-Agonisten.
Wenn wir jetzt mit den Neuroleptika mal starten, wie wirken die? Wie funktioniert das?
Also die Neuroleptika wirken letztendlich alle in unterschiedlichem Ausmaß und mit unterschiedlicher Kinetik antidopaminerg. Das ist so die Kernwirkung der Neuroleptika-Therapie und je nach Substanzgruppe bzw. Präparat sind noch unterschiedliche andere Antirezeptorwirkungen da, zum Beispiel antiserotonerge Wirkungen oder auch antihistaminerge Wirkungen, manchmal sogar auch anticholinerge Nebenwirkungen, die wir gar nicht haben wollen.
Wir wissen ja, im Delir ist ja ein Pathomechanismus mit größter Wahrscheinlichkeit eben der Dopaminüberschuss. Das heißt, wäre ja eigentlich dann, wenn du sagst, sie wirken dopaminantagonistisch, ein ideales Medikament. Ist doch super.
Klares Nein. Also ein ideales Medikament zur Antidelir-Therapie gibt es nicht, sondern man muss, wie gesagt, immer gucken, was möchte ich jetzt gerade behandeln und das Nebenwirkungsspektrum, was natürlich auch nicht unerheblich ist potenziell, Stichwort QT-Zeitverlängerung, extrapyramidale Nebenwirkungen mit in Betracht ziehen. Ein ideales Medikament für die Antidelir-Therapie hat der Markt leider nicht verfügbar momentan.
Und wir machen uns ja auch in der Regel, wenn wir Neuroleptika einsetzen, die unterschiedlichen Phasen zunutze. Das heißt, wir haben ja einen verzögerten Wirkeintritt letztendlich der antipsychotischen Wirkung. Das heißt, in der Regel ist es ja so, dass erstmal eine sedierende Wirkung eintritt. Und das ist ja eine rein symptomorientierte Wirkung und erst in der zweiten Phase dann die antipsychotische.
Genau, und das kann tatsächlich Tage bis auch Wochen dauern, bis die antipsychotische Wirkung einsetzt. Genau. Das muss man sich gut überlegen, ob das Problem überhaupt wohl so lange anhält. Ja. Ja,
genau, und hier auch noch Take-Home-Message, wenn ich direkt noch einwerfen darf, dann auch nicht zu früh einen Substanzwechsel, ne? Dass man auch wirklich abwartet, bis ich wirklich die Wirkung habe. Das heißt, wir sind jetzt ganz viel in den Symptomen, dann ist es ja wirklich auch sinnvoll, dass ich schaue beim Patienten, was ist mein führendes Symptom?
Das ist nicht nur sinnvoll, das ist eigentlich sogar obligat. Ja, also man muss sich immer bewusst machen, was möchte ich eigentlich gerade behandeln. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Patienten, der einfach nur total unruhig und agitiert ist, aber keinerlei Anhalt für psychotische Symptomatik bietet, zum Beispiel Haloperidol zu verabreichen, weil das wirkt sehr gut antipsychotisch, aber kaum sedierend letztendlich, so dass das keinen Sinn macht. Und es gibt sogar in den Leitlinien immer wieder Diskussionen, wenn es um die Evidenz der Neuroleptika-Therapie geht, wirken die wirklich nicht verkürzend auf ein Delir? Tun wir den Patienten damit wirklich nichts Gutes? Oder ist in den Studien nicht unter anderem dieser Fehler gemacht worden, dass die Substanzen außerhalb ihrer Indikation im Prinzip eingesetzt wurden, wie zum Beispiel Haloperidol zur Sedierung, was es in niedrigen Dosisbereichen eigentlich kaum macht. Ne? Abgesehen davon, dass die Dosierung in vielen Studien auch um Längen zu hoch gegriffen war. Ne? Also gibt es Studien mit 3x2,5 Milligramm Haldol, habe ich in meinem ganzen Leben bei einem geriatrischen Patienten noch nicht verordnet.
Genau, da kommen wir gleich nochmal zu den einzelnen Dosisempfehlungen. Also nochmal, wir haben eben die niedrigpotenten Neuroleptika, die auch zugelassen sind im Delir, eher mit der schwach antipsychotischen Wirkung, aber dafür stärker sedierend. Und auf der anderen Seite eben die hochpotenten, als Beispiel das Haloperidol, auch zugelassen fürs Delir, in einer stärkeren antipsychotischen Wirkung, um das nochmal kurz so zusammenzufassen. Hast du konkrete Dosisempfehlung, was? Du hast gerade schon gesagt, 5 Milligramm, viel, viel zu hoch. Ich kenne es aber auch noch, diese Zeiten, in denen wir das gegeben haben. Ja, mutig damals, muss man sagen, retrospektiv. Wie würden wir beginnen bei geriatrischen Patienten? Die Gruppe, um die es in diesem Podcast geht.
Ja, also da lautet die Prämisse Start low, go slow. Das heißt also, wir fangen niedrig dosiert an und titrieren uns dann nach oben. Üblicherweise beim Haloperidol fange ich mit 2x0,5 Milligramm täglich an. Es gibt viele Leitlinien, die empfehlen tatsächlich extremst niedrige Dosierungen. Die ESAIC-Leitlinie 0,125 Milligramm als Startdosis. Also die kleinste Tablettenform, die wir haben, sind 1 Milligramm. Die müsste man dann achten. Das finde ich schwierig umsetzbar. Tatsächlich aber, wenn ein Patient jetzt 95 Jahre und total gebrechlich ist, nehme ich auch auch schon mal 0,2, 0,25 Milligramm. Aber in der Regel 0,5 Milligramm zweimal täglich. Und dann gehe ich hoch bis maximal dreimal 1 Milligramm. Und wenn ich dann keine Wirkung erziele, dann habe ich entweder nicht lang genug gewartet oder das Medikament ist nicht das Richtige. Tagesmaximaldosis bei geriatrischen Patienten ist 6 Milligramm. Also die darf nicht überschritten werden.
Und bei Melperon und Bipaperon, wie wär's da?
Bei den niederpotenten Neuroleptika gehe ich üblicherweise beim Melperon mit 25 Milligramm rein, ein- bis zweimal täglich. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Häufig haben die Patienten Schlafstörungen. Dann gebe ich morgens 25 Milligramm und abends 50 Milligramm. Das kann man auch machen. Auch da bei der 95-Jährigen mit 40 Kilogramm würde ich eher ganz niedrig mit 12,5 Milligramm reingehen. Aber 25 Milligramm ein- bis zweimal täglich ist da eine gute Startdosis, mit der man nicht ganz viel verkehrt machen kann. Die Halbwertszeit ist auch relativ kurz vom Melperon. Das würde ich mich durchaus auch trauen, nachts um eins nochmal nachzugeben, wenn die Patientin unruhig ist und nicht schlafen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie am nächsten Tag einen deutlichen Überhang hat. Beim Pipaperon gibt man zwischen 12 und 40 Milligramm, auch ein- bis zweimal täglich. Also in der Regel fange ich damit 20 Milligramm an. Beim Pipaperon muss man wissen, ist die Halbwertszeit deutlich länger als beim Melperon. Das heißt, das ist gut geeignet für die Patienten, wo man berichtet kriegt, die schlafen nach einer Melperon um 9 Uhr ein und nachts um 1, 2 sind sie dann wach und total unruhig. Da würde ich dann switchen auf das länger wirksame Pipaperon zum Beispiel.
Was ja so manchmal vorkommen sollte, ist so eine Therapieempfehlung, Melperon 25 Milligramm und 2,5 Milligramm Haldol bei Bedarf. Sinnvoll?
Nein, eher nicht sinnvoll. Du hast es ja schon erwähnt, die sedierende Wirkung, die aber beim Haldol wiederum ausgeprägt ist. 2,5 Milligramm hast du gerade auch noch eingeworfen. Ne? Viel zu hohe Dosierung schon mal für eine Haldol-Medikation sowieso per se. Und Haldol ist eigentlich kein gutes Präparat für eine Bedarfsmedikation, weil die Indikation ist halt die psychotische Symptomatik und die antipsychotische Wirksamkeit, die dauert ein bisschen. Ne? Also ich mache das in seltenen Ausnahmefällen schon mal, wenn ich das so voraussehe, dass da psychotische Symptomatik auftritt, dass ich sage, okay, ihr könnt bedarfsweise, wenn das so ist, Haldol geben. Ich kenne aber auch unsere Strukturen. Ich weiß, dass ich oder einer meiner Kollegen den Patienten dann am nächsten Tag sehen. Die überprüfen dann, ist das indiziert gewesen, war es nötig und wenn es dann aber auch fest anordnen, wenn es nötig war. Und wenn es ohne Indikation gegeben wurde, werden sie das rückmelden und es wieder absetzen.
Genau, also da war das mir nochmal wichtig. Einmalige Gabe als Bedarf, das Haloperidol,
macht keinen
wenig
Sinn.
Sinnvoll. Genau. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, beim Haloperidol als eben eine der Nebenwirkungen oder Probleme, die QT-Zeitverlängerung. Wie soll man es monitoren? Ja, EKG schreiben und zwar regelmäßig auch, gerade wenn man es aufdosiert, alle zwei Tage. Wann soll man es denn absetzen? Bei welcher QT-Zeit?
Also ab 500 Millisekunden QT-Zeit sollte man das Dosis reduzieren und wenn sie dann noch weiter ansteigt, dann absetzen, beziehungsweise da kann man tatsächlich sogar einen Switch erwägen. Das wissen, glaube ich, nur relativ wenige. Ich habe das mal auf dem Kongress gehört und es scheint zu stimmen, dass Aripiprazol, das atypische Neuroleptikum, das scheint als einziges Neuroleptikum keine relevanten QT-Zeitverlängerungen zu machen. Also da gibt es tatsächlich vom Hersteller, allerdings muss man einschränkend sagen, eine große Vergleichsstudie gegen Placebo, wo kein Unterschied in den QT Zeitverlängerung stattgefunden hat oder zu verzeichnen war. Das habe ich bis jetzt einmal gemacht, als ich wirklich eine dringliche Indikation für eine neuroleptische Therapie bei einem Patienten mit einer bekannten QT-Zeitverlängerung behandelt habe, dass ich auf Aripiprazol dann gegangen bin.
Oder wenn ich auf das Haloperidol nicht verzichten möchte oder es auch nicht kann, muss man dann eine Nutzen-Risiko-Abwägung eben
machen. Ja, genau. Mhm.
Wie ist es denn mit dem guten alten Medikament, Fragezeichen, Atosil?
Ha, ich wusste, dass das doch kommt. Ja, Atosil, total verführerisches Medikament. Und ich muss gestehen, zu meinen neurologischen Zeiten, als ich im Thema Delir an sich noch nicht so tief drin war, habe ich das auch total gerne gegeben. Das ist halt so charmant, weil es ist in verschiedensten Darreichungsformen verfügbar. Das gibt's als Tabletten. Dann hat man manchmal Patienten, die nehmen keine Tabletten und dann kann man es denen als Tropfen, als Schnäpschen anbieten. Und wenn sie das auch nicht wollen, dann gibt's das auch noch parenteral als IV-Injektion. Und es wird kurzfristig hervorragend sedierend. Ne? Also den kurzfristigen Erfolg ist da. Das ist das leider unpassende Feedback dann für den Behandler. Denn was man letztendlich sagen muss, ist, dass Atosil eine relevante anticholinerge Wirkung hat und damit als prodelirogen anzusehen ist. Das heißt, wir schaffen uns eine kurzfristige Symptomkontrolle, erkaufen uns damit aber eine prognostische Verschlechterung, was die Rückbildung des Delirs angeht.
Genau, also eher Finger davon.
Definitiv,
genau. Ja. Nun würde ich gerne auf die atypischen Neuroleptika zu sprechen kommen, und hier zu nennen wären eben das Risperidon und das Quetiapin. Kannst du uns zu diesen beiden Präparaten ein paar Sätze sagen und vor allem, welche Besonderheiten es da möglicherweise zu beachten gibt?
Ja, sehr gerne. Das sind tatsächlich auch genau die beiden atypischen Neuroleptika, mit denen wir hier standardmäßig arbeiten, wenn wir denn Neuroleptika verordnen. Das Risperidon oder Risperdal vom Präparatenamen her ist ein moderneres atypisches Neuroleptikum, was nur selten extrapyramidal motorische Nebenwirkungen macht, kann es aber machen, muss man sagen, kommt vor. Das hat neben der antidopaminergen Wirkung auch eine antiserotonerge Wirkung, ist in aller Regel recht gut verträglich, hat allerdings nur eine geringe psychomotorische Dämpfung. Das heißt, wenn ich jemanden habe, wo ich Psychose und Agitation behandeln möchte, dann müsste und kann ich es gut ergänzen durch atypische Neuroleptika, das heißt also beispielsweise Risperidon und Melperon kombinieren. Von der Dosierung her wäre so eine übliche Startdosis beim geriatrischen Patienten Risperdal 2x 0,5 Milligramm. Und das kann man gegebenenfalls steigern auf 2x 1 Milligramm. Höher würde ich auch da eher nicht gehen. Was das Quetiapin angeht, das hat diverse Vorteile. Erstens mal hat es neben der auch antidopaminergen und antiserotonergen Wirkung auch eine antihistaminerge Wirkung. Und jeder, der Heuschnupfen-Tabletten mal eingenommen hat, weiß, was das bedeutet. Es ist psychomotorisch dämpfend und sedierend. Das kann ja durchaus erwünscht sein, dass ich sage, okay, ich nehme ein Medikament, was beides bei meinem Patienten bewirkt, eine antipsychotische Wirkung und eine sedierende Wirkung. Übliche Startdosis wären 2x 25 Milligramm. Man kann hochgehen dann auf 2x 50 Milligramm. Nicht retardierte Form bitte wählen. Es gibt auch das Seroquel Prolong. Das ist Quetiapin Retard. Das ist eher nicht geeignet für die Therapie des Delirs und der Schizophrenie-Behandlung vorbehalten. Und was man noch sagen muss, wir haben häufiger mal Patienten mit Morbus Parkinson oder auch einer Lewy-Body-Demenz. Da ist Haldol kontraindiziert, ja, weil die haben einen Dopaminmangel. Das darf ich nicht mit einem primär antidopaminerg wirksamen Neuroleptikum behandeln. Da kann ich eine Krise hervorrufen. Auch das Risperdal, hatte ich ja erwähnt, kann extrapyramidal motorische Nebenwirkungen machen. Das Quetiapin macht das tatsächlich nicht. Das heißt, das wäre Mittel der Wahl bei einem Patienten mit Parkinson oder Lewy-Body-Demenz.
Und zur Ergänzung zum Risperidon, das ist im Delir ja als Off-Label-Use, das heißt, das ist zugelassen eben eher bei psychotischen Symptomen bei Demenz, aber eben nicht beim Delir. Und beim Quetiapin ist es ähnlich, ne? Das ist auch Off-Label.
Genau, das ist auch Off-Label, also von den antipsychotisch wirksamen Neuroleptika ist zugelassen eigentlich nur das Haldol. Die Zulassung Risperidon, die du gerade erwähnt hast, limitiert sich übrigens auf 6 Wochen. Länger sollte man es nicht anwenden bei psychomotorischer Unruhe im Rahmen einer Demenz. Generell ist es auch sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass Neuroleptika-Therapie im Delir eigentlich immer nur eine Bridge to Recovery oder Bridge to Improvement sein sollte und keine Dauertherapie. Das heißt, wenn man das ansetzt bei einem Patienten, vor allen Dingen mit einer vorbestehenden demenziellen Entwicklung, habe ich immer die Sorge, der wird dann weiterverlegt, der Nachbehandler sieht, ah, da steht die Diagnose Demenz, der hat 2x 0,5 Risperdal, das wird schon seinen Grund haben und lässt es drin, und das verbessert die Prognose der Patienten nicht, sondern es verschlechtert die Prognose, es erhöht die Mortalität, es erhöht die Rate an Stürzen, Frakturen, Vigilanzminderungen und sonstigen Komplikationen. Das heißt, bitte dran denken, immer nur für die Akutphase diese neuroleptische Therapie verordnen.
Genau, ganz wichtig. Gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Ganz, ganz wichtig, dass man es eben auch vor Entlassung nochmal evaluiert. Braucht der Patient das noch? Und dann eben auch absetzt.
Ja.
Und eben nicht der Hausarzt dann das wieder weitergibt. Und bei einer Wiederaufnahme der Patient dann, kommt ab und zu mal vor, sieht man eben seine Medikamente, die man vor einem halben Jahr angesetzt hat.
Genau.
Gut, dann würden wir einmal zur dritten Gruppe der Medikamenten kommen, die man im Delir einsetzen kann, eben die Alpha-2-Agonisten. Hast du da Beispiele?
Ja, 2 Beispiele hätte ich da. Das ist einmal das Clonidin und das Dexmedetomidin. Letzteres ist der Intensivmedizin vorbehalten, muss man sagen. Sind beides zentral wirksame Alpha-2-Agonisten und eignen sich hervorragend, gerade wenn eine vegetative Beteiligung, also eine Tachykardie, Zittrigkeit oder ähnliches mit im Spiel ist, haben aber über diese zentrale Alpha-2-Stimulation auch eine sehr gute zentrale psychomotorische Dämpfung, sodass man die gut auch zur Kontrolle einer Agitation geben kann. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen eine Lücke gelassen. Alle kennen dieses Phänomen, der Patient Patient ist total unruhig, ist psychotisch, hat Vergiftungsideen, lehnt jegliche orale Medikamentennahme ab, ist jetzt aber agitiert, selbstgefährdend, will weglaufen, ist aber desorientiert und behandlungsbedürftig. Melperon nimmt er nicht, Bipamperon nimmt er nicht, Atosil, den Zahn musste ich euch auch ziehen, eben darf man nicht geben, ja. Und dann ist tatsächlich was wir ganz gerne machen, dass wir subkutan auch auf der Normalstation mal eine halbe oder auch eine ganze Ampulle Clonidin subkutan verabreichen. Genau, und dann hatten wir als zweites noch das Dexmedetomidin. Das kennen die Intensivmediziner sicherlich alles, eigentlich aus der Sedierung für intubierte und beatmete Patienten. Das Dexmedetomidin ist so ein bisschen auf dem Vormarsch in der Deliertherapie, weil es wirklich das einzige Medikament ist, wo es doch immer wieder Studien gibt mit ganz guter Evidenz, dass es eine Outcome-Verbesserung beim deliranten Patienten bewirken kann, dass es das Delir verkürzen kann und sogar in einigen Studien eine prophylaktische Wirkung gezeigt wurde. Das heißt, postoperative Patienten, die zur Überwachung auf die Intensivstation mussten, das präemptiv erhalten haben und die Delir-Inzidenz dann im Vergleich zu Placebo gesenkt werden konnte.
Ja, genau, du hast es erwähnt, da vielversprechende Daten eigentlich dazu, aber auch das hast du gesagt, ausschließlich eben IV-Gabe möglich unter Monitoring.
Nur unter Monitoring, genau. Ja. Und immer Gefahr der Bradykardie und Hypotonie, ja, beim Dexmedetomidin etwas weniger als beim Clonidin, aber dennoch vorhanden, was auch der Grund ist, weshalb es keine klaren Leitlinienempfehlungen zur Applikation dieser Substanzen gibt. Aber wenn bei uns auf der Intensivstation ein Patient delirant wird, ist es schon das erste Medikament, zu dem wir greifen, muss man sagen.
Du hast ja gerade den Patienten so schon beschrieben, der eben die wahnhafte Störung hat, der sehr agitiert ist. Was ist denn mit Benzodiazepinen? Wäre doch ideal.
Ideal. Ja, also du hast es schon so ein bisschen suggeriert durch die Formulierung deiner Frage. Auch das ist nicht das Rätsels Lösung, sondern im Gegenteil, die Benzodiazepine haben leider ein eigenes delirogenes Potenzial und sind zur Deliertherapie nicht geeignet. Es gibt zwei Ausnahmen. Einmal sind das die Patienten, die im Rahmen ihres Delirs wirklich eine so massiv im Vordergrund stehende Angst- und Paniksymptomatik haben, dass man in Einzelfällen, das machen wir so ein, zweimal im Jahr, sagen muss, okay, der schnell einsetzende und sichere anxiolytische Effekt der Benzodiazepine überwiegt jetzt diese Nebenwirkungen der eigenen delirogenen Aktivität, die die Benzodiazepine haben. Und das andere, das ist sicherlich Thema nochmal für einen eigenen Podcast, sind Entzugssyndrome. Ja, also gerade im Alkoholentzugssyndrom, da sind Benzodiazepine Mittel der ersten Wahl und dann macht man was ganz Verrücktes, was man sonst verteufelt. Man nimmt sogar gerne die langwirksamen wie Diazepam, was ich beim geriatrischen Delirpatienten niemals anwenden würde.
Genau, wenn du noch ein Beispiel hast für die erste Gruppe, also wirklich der massive Angst, Panikstörung, du hast ja gerade schon angedeutet, wenn dann eben kurzwirksame Benzodiazepine.
Dann kurzwirksame, genau.
Hast du einen Vorschlag?
Da würde ich am ehesten dann, wir haben nicht diese modernen kurzwirksamen Benzodiazepine, wer die hat, kann die gerne verwenden. Das kurzwirksamste, was wir verfügbar haben, ist Midazolam, da würde ich dann zugreifen.
Mhm. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Melatonin. Wir wissen ja, im Delir kann der gestörte Tag-Nacht-Rhythmus wirklich auch ursächlich sein oder Auslöser. Und da ist es ja eigentlich gar nicht so verkehrt, daran zu denken, vielleicht ans Melatonin, was ja eben den Tag-Nacht-Rhythmus wiederherstellen kann, eben als das sogenannte Schlafhormon. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, was den Tag-Nacht-Rhythmus regelt und die Idee ist natürlich schon total charmant zu sagen, naja, das ist ein körpereigenes Hormon, das ist auch tatsächlich ja relativ gut verträglich und nebenwirkungsarm. Wir haben das am Anfang auch regelhaft gemacht, dass wir Melatonin zur Nacht verordnet haben, machen es gelegentlich auch immer noch, aber leider hat die Studienlage auch da gezeigt, keine Evidenz für irgendeine Outcome-Verbesserung. Ja, also man kann das machen, zugelassene Dosis sind 2 Milligramm Retard. In den meisten Studien werden 3, 4, 5 Milligramm verordnet. Man kann, glaube ich, bis 10 Milligramm gehen. Wir arbeiten, wenn wir es benutzen, in der Regel direkt tatsächlich mit 4 Milligramm Retard. Vorteil ist natürlich, wenn wir das einmal angeordnet haben, dann kommt der Stationsarzt nicht auf die Idee, noch Zupiklon anzuordnen, was wir nicht haben wollen, weil es ein Benzoderivat ist und wieder nicht geeignet für die Deliertherapie. Aber das ist natürlich eine schlechte Indikation, ein Medikament zu verordnen, damit ein anderes dann nicht verordnet wird. Das muss man anders lösen. Also wir machen es gelegentlich, aber es gibt keine Evidenz zur Outcome-Verbesserung.
Genau, also wenn ich dich da richtig verstehe, also ein Therapieversuch ja, relativ wenig Nebenwirkungspotenzial, aber eben keine Evidenz und vielleicht zukünftig hier noch der Hinweis, ein relativ neues Präparat, die Orexin-Antagonisten, aber auch hier, das muss man einfach die Zeit abwarten, wie die vielleicht vielversprechend in der Wirkung zukünftig sein werden. Ja, Carsten, dann würde ich sagen, sind wir einmal durch mit der medikamentösen Therapie im Delir oder der symptomorientierten Therapie. Und ich wage mal ein Fazit. Ganz an erster Stelle, du hast es ganz am Anfang gesagt, ist natürlich erstmal die Diagnose und die Ursachensuche und dass ich da dann eben kausal therapiere, eben Stichwort Exsikkose, Flüssigkeitstherapie, Pneumonie, antibiotische Therapie, dann unbedingt parallel einleiten, die nicht-medikamentöse Therapie als unseren Schwerpunkt und dann in notwendigen Situationen wie beispielsweise eben einer psychotischen Symptomatik oder eben einer sehr starken Agitation, dass ich dann schaue, was ist die führende Symptomatik und mich dann entscheide, entweder die hochpotenten, Stichwort eben psychotische Symptomatik oder die Agitation mit den niedrigpotenten Neuroleptika zu therapieren. Hochpotent, nie als Bedarfsmedikation und auf der Intensivstation haben wir zusätzlich eben oder auf einer Monitorstation die Möglichkeit auch mit den Alpha-2-Agonisten zu arbeiten. Nur immer im Intervall des Delirs dran denken, nochmal zu reevaluieren, wenn die Symptome rückläufig sind und eben auch dann unbedingt Neuroleptika absetzen. Benzodiazepine, gerade beim geriatrischen Patienten aufgrund des ungünstigen Nebenwirkungsprofil nur eben bei ausgeprägter Angst. Ansonsten bitte nicht verwenden. Melatonin als Therapieversuch durchaus möglich. Ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Was ich tatsächlich einmal noch erwähnen wollen würde, ne, wenn wir nochmal zur kausalen Therapie zurückgehen, bitte denkt an die Schmerztherapie. Ja, das ist tatsächlich in so gängigen Akronymen wie dem I Watch Death, den viele kennen, geht das total unter. Und das ist unserer Erfahrung nach tatsächlich häufig der Dreh- und Angelpunkt. Also eine Ampulle Pyretramid kann eine viel bessere neuroleptische Wirkung haben als Haldol oder Melperon, wenn das Problem des Patienten ist. Also wenn ein Patient unruhig wird, bitte erst Schmerzen behandeln, dann weitergehen im Stufenschema der Diagnostik und Therapie.
Genau, wo wir da ja eigentlich auch letztendlich die kausale Therapie
des Delirs wären. Ne?
Genau, also Stufe 1. So wie ich eben gesagt habe, Antibiose beim Infekt, Flüssigkeit bei der Exsikkose, so sind es natürlich, du hast es völlig richtig gesagt, die Analgetika bei den Schmerzen, weil der Schmerz natürlich ein großer, großer Delirträger ist. Wunderbar. Dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Mühe, dass du uns hier den Überblick gegeben hast über die Neuroleptika-Therapie und andere Medikamentengruppen für die symptomatische Therapie des Delirs. Und ja, das war's mit dieser Folge. Wie immer, wenn es Anregungen gibt, wenn es Wünsche gibt für andere Folgen, gebt uns gerne ein Feedback unter der E-Mail-Adresse podcast@sfh-münster.de. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Danke dir und ich sag tschüss.
Ich sag auch tschüss. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.